Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Wir sind in Gruppentheorie 3 unterwegs, in Kapitel 5. Und da möchte ich jetzt über Satz 5.9 sprechen. Was ist da die Situation? Na, wir haben Voraussetzungen Fix 3, also eine Gruppe, die treu, transitiv und mit Fixität 3 auf einer Menge Omega wirkt. Und wir wollen zeigen, dass die Gruppenordnung dann durch 3 teilbar sein muss. Das ist eine sehr allgemeine, schöne Aussage und wir gucken jetzt mal, was da passiert. Nehmen wir an, dass die Aussage falsch sei. Das heißt also, dass die Gruppenordnung nicht durch 3 teilbar ist. Und dann nehmen wir uns noch ein minimales Gegenbeispiel G her, also eine möglichst kleine Gruppe, die mit Fixität 3 wirkt und deren Ordnung teilerfremd zu 3 ist. Dann nehmen wir uns noch einen Punkt Alpha her aus Omega, dann können wir immer schön den Punktstabilisator angucken. Und es geht los. In Schritt 1 zeigen wir, dass G-Alpha gerade Ordnung hat. Angenommen, die Ordnung sei ungerade, dann ist die Ordnung, weil ja G nicht durch 3 teilbare Ordnung hat, sogar teilerfremd zu 6. Das ist wichtig. Jetzt nehmen wir uns eine Untergruppe H her, die ein nicht-trivialer 3-Punkt-Stabilisator ist. Und dann davon eine nicht-triviale Untergruppe. Warum gibt es dieses H? Naja, weil G mit Fixität 3 wirkt und transitiv ist. Das heißt, in G-Alpha finden wir zusammen mit dem Alpha noch 2 weitere Punkte derart, dass der Stabilisator dieser 3 Punkte nicht trivial ist. Und dann nehmen wir davon eine nicht-triviale Untergruppe X her und ein Element G, das X normalisiert. So, was macht jetzt G? G respektiert die Bahnenstruktur von X, muss also insbesondere die Menge dieser 3 Fixpunkte von X stabilisieren. Und was kann das G da jetzt machen? Naja, es kann da eine Untergruppe von S3 drauf bewirken, aber S3 hat Ordnung 6 und G kommt aus der Gruppe G, die zu 3 teilerfremde Ordnung hat. Das heißt, G kann da jetzt höchstens eine Transposition bewirken, aber auf keinen Fall einen 3-Zyklus. Aber auf der anderen Seite hat G, wenn es dann einen Punkt fixiert, also dann wirkt es wie eine Transposition, hat also gerade Ordnung, fixiert einen Punkt, liegt also in einem Punktstabilisator, aber wir haben doch gerade angenommen, dass alle Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben. Warum alle? Weil die Gruppe transitiv wirkt. Wenn wir also annehmen, dass G-Alpha ungerade Ordnung hat, dann haben alle Punktstabilisatoren ungerade Ordnung. Also nochmal, das Element G hat zu 3 teilerfremde Ordnung nach unserer großen Annahme, kann also höchstens eine Transposition bewirken, aber wenn es das tut, fixiert es einen Punkt und hat gerade Ordnung. Und das geht nach der kleinen Annahme hier in Fall 1 oder in Schritt 1 auch nicht. Das funktioniert also alles nicht. G kann da gar nichts Interessantes machen und muss alle Fixpunkte, die H hat oder die X hat, ebenfalls fixieren. Deswegen liegt der Normalisator von X sogar komplett in H drin. Und dann sehen wir, dass G eine Frobenius-Gruppe ist mit Frobenius-Komplement H, das war Lemma 2.1. Und das geht aber nicht, denn Möglichkeit 1, G wirkt tatsächlich als Frobenius-Gruppe in der ganz normalen Wirkung auf Omega. Das geht nicht, weil wir ja mit Fixität 3 unterwegs sind. Und wenn jetzt G eine Frobenius-Gruppe ist mit irgendeiner anderen Wirkung, dann geht das doch nur, indem wir sozusagen indem die 1- und 3-Punkt-Stabilisatoren übereinstimmen. Das heißt, in diesem Fall war H dasselbe wie G-Alpha. Und G wirkt jetzt als Frobenius-Gruppe auf der Menge dieser Triple von Punkten, die so zusammengehören. Das Argument haben wir schon mal gesehen. Aber auch dann muss die Gruppenordnung durch 3 teilbar sein, weil wir ja sonst keine Transitivität hinkriegen. Auf diesen Trippeln jeweils muss es ja die Möglichkeit geben, von jedem Punkt zu kommen, sonst wäre G nicht transitiv. Wenn wir also annehmen, dass die Gruppenordnung nicht durch 3 teilbar ist, so wie wir das hier tun, dann funktioniert eine solche Wirkung auf so einer Menge von Trippeln nicht. Und deswegen kann G auch keine Frobenius-Gruppe sein. Ja, das passt alles überhaupt nicht. Und das war Aussage 1. G-Alpha hat tatsächlich gerade Ordnung. Jetzt geht's weiter. Falls Omega ungerade Mächtigkeit hat, dann kennen wir die Struktur der 2 Sylow-Untergruppen. Die haben dann nämlich Rang 1 und sind damit Quaternionengruppen oder zyklisch. Gut. Bleiben wir mal kurz in dem Fall, dass Omega tatsächlich ungerade Mächtigkeit hat. Dann wissen wir wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, dass dann der Punktstabilisator G-Alpha und damit auch jeder Punktstabilisator eine volle 2-Sylow-Untergruppe von G enthält. sei jetzt also S eine 2-Sylow-Untergruppe von G, die in G-Alpha liegt, dann muss O2 von G gleich 1 sein, denn die Punktstabilisatoren dürfen keine nicht-trivialen Normalteile enthalten, wegen der treuen Wirkung. Was noch? Wir gucken uns O3 von G an. Das ist 1, weil ja G überhaupt nicht durch dreiteilbare Ordnung hat. Jetzt haben wir also O2 und O3 schon im Griff. Und wenn wir uns jetzt den Rest der Fitting-Gruppe angucken, der noch überleben könnte, dann dürfen da nur Primzahlen vorkommen, die von 2 und 3 verschieden sind. F von G hat also zu 6 Teiler fremde Ordnung. Jetzt könnte es noch sein, dass wir eine Komponente E haben. Und falls das so ist, also falls wir eine Komponente haben, dann kann man zeigen, dass E auf einer Bahn, also zum Beispiel Alpha hoch E, nicht regulär wirkt. Und E ist auch keine Frobenius-Gruppe, denn E ist eine Komponente, also quasi einfach. Und das lasse ich jetzt als Übungsaufgabe für Sie, sich zu überlegen, warum das dann keine Frobenius-Gruppe sein kann. Das heißt, E muss jetzt mit Fixität 2 oder 3 wirken. Und dann guckt man sich die Beispiele an, die es da gibt. Das sind Details, die ich an dieser Stelle weglasse. Da kann ich, wenn Sie möchten, ein bisschen mehr zu sagen in einer separaten Folge, aber hier jetzt nicht. Wir haben da jedenfalls eine neue Fixität 2 oder 3 Wirkung, E zusammen mit der Bahn Alpha hoch E. Da E zu dreiteiler fremde Ordnung hat, fallen aber ganz viele Gruppen raus, die da vorkommen könnten als Beispiele. Da bleiben nur die Suzuki-Gruppen übrig. Hier muss man wissen, dass die Suzuki-Gruppen die einzigen einfachen Gruppen sind, die zu dreiteiler fremde Ordnung haben. Das weiß man schon ganz lange und einen Beweis kann man zum Beispiel nachlesen in einer Arbeit von Imke Tobor und mir. Dann überlegt man sich, geht das überhaupt? Kann man da so eine Komponente haben? Und dann merkt man, nein, das geht nicht. Diese Fixität 2 oder 3 Wirkung da, das funktioniert nicht. Denn man muss ja auch irgendwo noch Elemente finden, die 3 Fixpunkte haben. Und das kriegt man in dieser Situation einfach nicht hin. Das heißt, dass wir keine Komponente haben können und das heißt, dass dann F Stern von G und F von G übereinstimmen. Und wir haben uns vorher überlegt, dass F von G zu 6 teilerfremde Ordnung hat. So, jetzt benutzen wir teilerfremde Operationen und kriegen dann einen Widerspruch raus, beziehungsweise kriegen raus, dass der Rang von S höchstens oder genau 1 sein muss. Wie machen wir das? Na, wir nehmen an, dass der Rang größer sei. Und wenn der Rang größer ist, dann heißt das ja, dass es eine elementar-abelsche Untergruppe gibt, der Ordnung mindestens 4. Also nehmen wir uns eine her, wir nennen die V, so wie Vierergruppe. V hat Ordnung 4, ist nicht zyklisch, liegt in S und operiert jetzt natürlich auf F von G, denn F von G ist ein Normalteiler. Diese Operation ist teilerfremd, weil F von G zu 6 teilerfremde Ordnung hat. So, jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen spezieller. Wir nehmen uns eine Primzahl her, R, die die Ordnung von F von G teilt. Das heißt, OR von G ist nicht 1 und dieses OR von G nenne ich jetzt groß R. R ist mindestens 5, haben wir schon geklärt. Und jetzt betrachten wir nur die Wirkung von dieser Gruppe V der Ordnung 4 auf dieser Gruppe R. Das ist jetzt teilerfremde Operation. Beide Gruppen sind sogar auflösbar und die Ordnungen sind offensichtlich teilerfremd. Und dann haben wir diesen Erzeugungssatz für teilerfremde Operationen, den wir benutzen können. R kann ich schreiben als Erzeugnis der Zentralisatoren der Involutionen aus V in R. So, gucken wir uns diese einzelnen Zentralisatoren mal an. V, das kleine V aus V, ist nicht 1, ist eine Involution aus S. S liegt im Punktstabilisator G-Alpha. Das heißt, all diese Involutionen fixieren Punkte. Die Zentralisatoren davon liegen also bis auf Index 2 oder 3 in G-Alpha mit Lemma 3, 1. Aber Index 2 und Index 3 kommen hier nicht vor, denn wir sind ja beim Zentralisator von V in R und R ist eine Gruppe, die nicht durch 2 oder 3 teilbare Ordnung hat. Das heißt, dass diese Zentralisatoren jetzt komplett in G-Alpha drin liegen müssen. Damit liegt ganz R in G-Alpha und das geht nicht, denn R ist ein Normalteiler von G und kann nicht in einem Punktstabilisator liegen, es sei denn, R ist 1. Ja, dieser Widerspruch zeigt, dass wir in S eben keine solche Untergruppe V finden können. Das heißt, S hat Rang 1 und dann muss man wieder wissen oder glauben oder nachlesen, dass die einzigen zwei Gruppen von Rang 1 die zyklischen Gruppen und die Quaternionengruppen sind. Jetzt geht's weiter. Das kann man zum Beispiel im Buch von Kurzweilen-Stellmacher nachlesen beim Thema P-Gruppen. So, dritter Schritt. Wir zeigen, dass G eine Untergruppe M hat vom Index 2. Und da haben wir zwei Fälle. Wenn Omega Ungerademächtigkeit hat, dann können wir benutzen, was wir uns vorher überlegt haben. Da nehmen wir nämlich dann eine 2-Sylow-Untergruppe her. Die muss dann in einem Punktstabilisator liegen. Mit Schritt 2 ist die zyklisch oder eine Quaternionengruppe. Und dann muss man sich überlegen, was für Automorphismengruppen haben denn zyklische 2-Gruppen und was für Automorphismengruppen haben Quaternionengruppen. Und dann kann man auch wieder nachlesen. Da fällt mir spontan das Buch von Gornstein ein, Finite Groups. Da findet man was dazu. All diese Sachen kann ich Ihnen auf Wunsch raussuchen und noch genauer zitieren. Zyklische und Quaternionengruppen, also zyklische 2-Gruppen und Quaternionengruppen haben fast immer als Automorphismengruppe eine 2-Gruppe. Die einzige Ausnahme ist Q8. Bei Q8 ist die Automorphismengruppe isomorph zu S4. Heißt also, wenn ich jetzt die induzierte Automorphismengruppe angucke vom Normalisator von T, also Normalisator von T modulo Zentralisator von T, dann ist das eine 2-Gruppe oder vielleicht eine 2-3-Gruppe. Aber 3 kommt in unserer Gruppenordnung überhaupt nicht vor und deswegen ist es immer eine 2-Gruppe. Und dann gibt es so einen Verlagerungssatz von Frobenius, der zum Beispiel auch im Kurzweil-Stellmacher steht und der sagt, wenn man eine P-Untergruppe hat und oder wenn für alle P-Untergruppen von G gilt, dass Normalisator modulo Zentralisator immer eine P-Gruppe ist, für alle nicht-trivialen solchen Gruppen, dann hat die Gruppe ein normales P-Komplement und das wenden wir an für die Primzahl 2 und dann hat G ein normales 2-Komplement. Und dann hat G insbesondere eine Untergruppe vom Index 2, denn das kann man jetzt basteln. Man schreibt G als T mal O2' von G, dann hat man diese Faktorgruppe G modulo O2' von G, die eine 2-Gruppe ist und man weiß, dass in 2-Gruppen zu jedem Teiler der Gruppenordnung eine Untergruppe von dieser Ordnung bzw. diesem Index existiert. Insbesondere finden wir dann in der Faktorgruppe eine Untergruppe vom Index 2 und dann nimmt man das volle O-Bild und hat eine Untergruppe vom Index 2 von G. Das war der erste Fall. Und im zweiten Fall ist die Mächtigkeit von Omega gerade und dann guckt man einfach in Lemma 5.3, was gibt es denn da jetzt noch für Möglichkeiten? Nein, dann bleiben nur die Fälle 2 und 3. Dann guckt man sich die an. Die Eder- oder Semideder-Gruppe liefert wieder, genau wie vorher, dass Normalisator modulo Zentralisator immer eine 2-Gruppe ist. Denn die einzige Ausnahme, genau wie vorher Q8 eine Ausnahme war, ist hier jetzt die V4, also die Eder-Gruppe der Ordnung 4, eine Ausnahme. Da hat man als Automorphismengruppe die S3. Aber da 3 in der Gruppenordnung nicht vorkommt, spielt das hier wieder keine Rolle. Das heißt, da argumentiert man genau wie oben mit dem Verlagerungssatz von Frobenius und kriegt wieder eine Untergruppe vom Index 2. Und dann haben wir noch die andere Möglichkeit. Das war ein Argument für die Eder- und Semideder-Gruppen. Wie gesagt, die Automorphismengruppen von 2-Gruppen, die sind für gewisse Typen von 2-Gruppen bekannt und das kann man nachlesen. Ich hatte schon auf Gornstein hingewiesen, glaube ich, Finite Groups. Da findet man einiges dazu und dann gibt es noch Möglichkeit 3. Das ist dieser Fall mit so einer Bahn der Länge 2 und so weiter. Und dann hat man 2 Möglichkeiten. T könnte zyklisch sein, aber wenn T zyklisch ist, findet man wieder ein normales 2-Komplement und ist wieder fertig. Oder T ist nicht zyklisch und dann kommt dieses Argument, dass man eine ungerade Permutation findet. Das hatten wir schon häufiger und es gab auch eine Übungsaufgabe dazu. Und wenn man so eine ungerade Permutation findet, dann hat wieder G eine Untergruppe vom Index 2. Das war's. Wir haben beide Fälle angeguckt und sind fertig mit Schritt 3. Dann kommt jetzt Schritt 4. Dann nehmen wir uns so einen Normalteiler M vom Index 2 her, wie wir ihn gerade gefunden haben, und zeigen, dass der transitiv auf Omega wirkt. Und das machen wir, indem wir Fixpunkte zählen. Angenommen, M wirkt nicht transitiv, dann ist die einzige Möglichkeit, dass M dann 2 Bahnen hat, die nenne ich Delta 1 und Delta 2. Und da G insgesamt transitiv wirkt, müssen jetzt die Elemente in G, die außerhalb von M liegen, Delta 1 und Delta 2 vertauschen. Denn ansonsten kommt man ja nicht von einer Bahn zur anderen, dann kann G nicht transitiv sein. Naja, aber wenn da 2 solche Bahnen vertauscht werden, dann können da keine Punkte fixiert werden. Und das heißt, dass die Elemente aus G ohne M gar keine Fixpunkte auf Omega haben können. Wenn wir also nach Punktstabilisatoren suchen, dann müssen wir innerhalb von M suchen. Jetzt nehmen wir ein X aus M her von Primzahlordnung P mit 3 Fixpunkten. Sowas finden wir, weil G ja mit Fixität 3 wirkt. Und wir haben uns gerade klar gemacht, wenn wir nach Elementen mit Fixpunkten suchen, müssen wir in M suchen. Alpha vom Anfang sei einer der Fixpunkte, das kriegt man durch Konjugationen immer irgendwie hin, weil G ja transitiv wirkt. Und jetzt liegt Alpha in einer der beiden Bahnen und es ist egal in welcher, sagen wir Alpha liegt in Delta 1. X hat Primzahlordnung. Jetzt wissen wir, dass die Bahnen von X auf Omega und auch auf Delta 1 und Delta 2 nur Länge 1 oder P haben können. Gut, wenn wir jetzt also zählen, dann sehen wir, dass man einerseits die drei Fixpunkte hat, 1, 2, 3, und alle anderen Bahnen müssen Länge P haben. Das heißt, die Mächtigkeit von Omega ist kongruent zu 3 modulo P. Delta 1 und Delta 2 werden stabilisiert, weil X aus M kam und weil das M-Bahnen sind. Das heißt, auf Delta 1 und Delta 2 kann ich das gleiche Argument machen und kriege immer die Fixpunkte. Und zur Anzahl der Fixpunkte muss die Mächtigkeit von den Deltas dann kongruent sein, modulo P. Naja gut, Alpha liegt in Delta 1 und wird fixiert. Das heißt, die Anzahl der Fixpunkte da ist schon mal mindestens 1. Und jetzt kann man das zusammenpuzzeln. Vielleicht ist ein Fixpunkt in Delta 1 und es sind 2 in Delta 2. Oder andersrum. Oder 3 Fixpunkte sind in Delta 1 und gar keiner in Delta 2. Und bei all diesen Möglichkeiten sieht man, dass das mit den Kongruenzen nur deshalb hinkommt oder nur hinkommen kann, wenn auf der einen Seite 3 Fixpunkte sind und auf der anderen gar keiner. Die anderen Möglichkeiten funktionieren alle nicht, weil ja Delta 1 und Delta 2 gleich groß sind. Das sind ja 2 Bahnen von M. Und es ist nicht so, dass die eine ein kompletter Fixpunkt ist, oder also nur aus einem Element besteht oder so. Diese beiden Bahnen, die sind gleich lang. Die werden ja von Elementen aus G außerhalb von M vertauscht. Die müssen die gleiche Länge haben. Naja, und das passt halt nicht. Wenn die zu 1 bzw. 2 kongruent sind, modulo P, das geht nur, wenn die eine kongruent zu 3 ist, mod P, und die andere zu 0. Und auch hier haben wir noch eine weitere Konsequenz. Die Primzahl P muss nämlich dann 3 sein, damit das funktioniert. Aber 3 teilt ja die Gruppenordnung gar nicht. Also geht das nicht. Damit haben wir dann die Transitivität und jetzt können wir alles abschließen. Ich habe noch einen Schritt hingeschrieben, nämlich dass M ungerade Ordnung hat und dass M regulär oder oder als Frobeniusgruppe wirkt. Und da gucken wir auch noch mal kurz, wie das funktioniert. Die Wirkung von M ist treu, weil ja ganz G treu wirkt. Die Wirkung von M ist transitiv, das haben wir uns gerade klar gemacht. Und da habe ich eine Zahl vergessen. Falls M mit Fixität 3 wirkt, soll da stehen. Falls M mit Fixität 3 wirkt, dann ist 3 ein Teiler der Gruppenordnung, denn M ist ja eine echte Untergruppe von G und wir haben G als minimales Gegenbeispiel gewählt. Gut, das geht nicht, also wirkt M mit Fixität höchstens 2. Aber trotzdem muss es ja ein Element geben, was 3 Fixpunkte hat. Und das finden wir jetzt außerhalb von M. Der Index ist 2, das heißt, dass wenn ich das Element quadriere, dass es dann immer noch mindestens 3 Fixpunkte hat und es liegt aber gleichzeitig in M. Und da es in M aber nichts gibt mit 3 Fixpunkten, muss dann das Quadrat von diesem Element 1 sein. Heißt also, dieses Element Y, sagen wir mal, das wir uns hergenommen haben mit 3 Fixpunkten, das hat jetzt auf Omega 3 Bahnen der Länge 1. Alle anderen Bahnen haben Länge 2, weil das Element Ordnung 2 hat. Und wenn wir jetzt gucken, dann haben wir halt so und so viel Bahnen der Länge 2, da kommt irgendwas Gerades raus, die 3 Fixpunkte, insgesamt ist das dann ungerade. Jetzt ist also die Mächtigkeit von Omega ungerade, dann haben wir Schritt 2 und sehen, dass die 2 Sylow-Untergruppen Rang 1 haben, das heißt also, dass die immer nur eine Involution besitzen und T ist eine, das heißt T ist dann die einzige Involution in irgendeiner 2 Sylow-Untergruppe T, wo das drin liegt. Jetzt gucken wir uns den Durchschnitt an von T mit M. M ist ein Normalteiler, der Durchschnitt ist also eine 2-Sylow-Untergruppe von M. Und dieses T0, das kann jetzt kein Element der Ordnung 2 enthalten, denn ansonsten hätte man ja so ein Element der Ordnung 2 wie Y mit 3 Fixpunkten und das geht nicht. Wir haben uns quasi gerade überlegt, und das steht nicht da, aber das sage ich jetzt einmal, wir haben angefangen mit einem Y der Ordnung 2 mit 3 Fixpunkten. In dem Moment, wo wir sehen, dass alle 2 Sylow-Untergruppen nur eine Involution enthalten, sind alle Involutionen konjugiert und deswegen hat jede Involution genau 3 Fixpunkte. So, und das benutzen wir jetzt hier. Wenn wir in M ein Element der Ordnung 2 hätten, dann hätte das 3 Fixpunkte, aber wir haben vorher gesagt, dass das nicht geht. Also gibt es einfach in M keine Involutionen und deswegen hat M mit dem Satz von Cauchy ungerade Ordnung. Ja, und damit sind wir fertig. Die Fixität ist dann höchstens 1, denn wenn es ein Element mit 2 Fixpunkten gäbe, Dann könnten wir Lemma 2,2 benutzen, dann müsste M gerade Ordnung haben, hat es aber nicht. So sieht's aus. Jetzt wirkt M also regulär oder als Frobenius-Gruppe und in beiden Fällen guckt man und sieht, dass das nicht klappt. Im Fall der regulären Wirkung, da kann man immer die Anzahl der Fixpunkte, oder da weiß man, dass die Anzahl der Fixpunkte dasselbe ist wie die Mächtigkeit des Zentralisators. Wenn wir also ein Element T hernehmen mit genau 3 Fixpunkten, dann kann man da halt gucken. Anzahl der Fixpunkte ist 3, das heißt also, dass die Ordnung des Zentralisators auch 3 ist, aber 3 teilt ja die Gruppenordnung gar nicht, das geht nicht. Und wenn wir eine Frobenius-Gruppe haben, dann können wir uns den Frobenius-Kern hernehmen und wir wissen, dass der regulär wirkt und dann können wir dort das gleiche Argument machen und kriegen auch wieder so einen Faktor 3 in die Gruppenordnung. Und in all diesen Fällen haben wir einen Widerspruch und dann sind wir fertig mit dem Beweis und, wenn ich das richtig sehe, mit dem ganzen Kapitel. Da ist einiges passiert und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Spaß hatten, zusammen mit mir jetzt in diesem letzten Satz nicht nur haufenweise Fixität-3-Zeug zu benutzen, sondern auch einfach ganz viel total schöne Gruppentheorie. Wir hatten da Sachen über P-Gruppen und deren Automorphismengruppen, wir hatten normale Komplemente, wir hatten teilerfremde Operationen. Hier passierten gerade haufenweise schöne Sachen und mir hat das Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich suche jetzt mal die Musik. Ich scheitere gerade daran, die Musik zu finden. Doch, da ist sie. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, dann zu Kapitel 6.